Heute bei «Apropos» Mutter sein. Immer weniger Paare entscheiden sich dazu, ein Kind zu haben. Die Geburtenrate geht seit Jahren zurück, auch die Anzahl Kinder pro Familie. Im Durchschnitt haben Frauen in der Schweiz heute noch 1,29 Kinder. Das haben neue Zahlen vom Bund letzten November gezeigt. Und das hat viele zum Grübeln gebracht. Auf jeden Fall durch Sina Haller und Naomi Gregoris. Die beiden Journalistinnen haben je 3 Kinder und sie treiben viele Fragen um.
Liebe Naomi, wenn wir über unsere Kinder und die Elternschaft reden, dann geht es unterschwellig auch immer um eine grössere Frage. Haben wir richtig entschieden?
Liebe Ursina, seine Kinder zu lieben, bedeutet nicht automatisch, dass man permanent als Mutter sie liebt. Und du? Wieso hast du Kinder wollen?
Für das Dagimagi haben sich die zwei über einen längeren Zeitraum zahlreiche Briefe über das Muttersein hin und her geschrieben. Und Teil davon für uns ist Sprachnachrichten gepackt. Und heute sind die zwei Gäste in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Arecker. Hoi Ursina. Hoi Naomi.
Hoi Alex.
Hallo.
Euer Briefwechsel, ich würde gerne mit dem starten, der fängt mit einer ziemlich grossen Frage an.
Liebe Naomi, wir kennen uns erst seit etwa einem Jahr, aber ich fühle mich dir näher. Wir sind beide Journalistinnen und auch du bist Mutter von 3 kleinen Kindern. Damit sind wir eine Art Ausnahmeerscheinung in der Schweiz. Frauen bekommen da bei uns im Schnitt weniger Kinder als je zuvor. 1,29. Obwohl wir viele andere gemeinsame Themen hätten, reden wir oft über die Mutterschaft. Dabei habe ich mir eigentlich vor langer Zeit mal vorgenommen, nicht eine von diesen Erwachsenen zu werden, die ständig über ihre Kinder reden. Aber ich merke, Mutterschaft durchdringt meinen Alltag so fest, dass es unehrlich wäre, sie nicht aufzubringen. Wenn wir über unsere Kinder und die Elternschaft reden, dann geht es unterschwellig auch immer um eine grössere Frage. Haben wir richtig entschieden?
Scherze, wie man sie im Hintergrund gehört. Ohne schon die Antwort preiszugeben, habt ihr im Verlauf eures Briefwechsels eine Antwort darauf gefunden?
Also ja und nein. Jein, würde ich sagen. Aber das finde ich auch so schön an dieser Frage. Also, dass es mehr darum geht, den Weg zu erkunden zu der Antwort, als wirklich eine endgültige Antwort zu finden. Um die geht es nämlich gar nicht so sehr.
Ja, es ist eigentlich darum gegangen, die Ambivalenz, die Mutterschaft mit sich bringt, irgendwie zusammen zu erkunden. Und ich würde sagen, wir haben mehrere Antworten gefunden.
Erzähl mal, wie ist es zu dem Briefwechsel gekommen und warum Briefe?
Ja, also Kind haben fühlt sich ja oft an wie so ein Schleudergang in der Waschmaschine. Alles geht drunter und drüber und gerade mit kleinen Kindern hat man kaum Zeit, mal einen Gedanken fertig zu denken. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, die riesige Veränderung, die in meinem Leben passiert ist, mal so ganz in Ruhe zu reflektieren. Aber ich wollte das nicht allein machen, weil ich finde, dass gerade wenn es um Mutterschaft und Elternschaft geht, dann ist der Austausch mit anderen etwas extrem Wohltuendes. Und darum habe ich Naomi gefragt, ob sie das mit mir machen würde und habe dann einfach mal einen ersten Brief geschrieben.
Und ich habe sofort ja gesagt. Ich habe nämlich auch also schon fast exzessiv das Bedürfnis gehabt, zumindest in den ersten paar Jahren, mich über die Elternschaft auszutauschen und alles, was dann damit quasi ins Leben tritt. Und ich finde, Briefform, also aus Format, finde ich so mega schön. Also logisch, man tauscht sich mega viel aus in den ersten paar Jahren. Viel also auf Spielplätzen und so zwischendrin. Und immer wieder wird man unterbrochen von Kindern oder Terminen. Und so eine Briefform lässt wirklich das Kontemplative zu und dann auch das Verbindende. Also wirklich so das in sich gehen, sich Gedanken machen, die dann aufschreiben, zu formulieren, dann abzuschicken, dann eine Antwort zu bekommen. Es ist für mich eine mega schöne Art von Dialog, die, oh, wie du hast gesagt, eine Ruhe inne hat, die ich mega toll finde für diesen Austausch.
Wir hören dort immer wieder mal rein in Form von Sprachnachrichten. Vielleicht zuerst machen wir kurz ein bisschen Transparenz. Ich habe kein Kind, ihr habt beide je 3 Kinder. Habt ihr das Gefühl, ihr redet mit Personen ohne Kind anders über das Muttersein?
Nein, also ich rede mit allen gleich darüber. Eigentlich so wie im Briefwechsel. Also es ist schon mega meine Stimme im Briefwechsel. Und es gibt natürlich immer den Gap durch das. Also egal wie authentisch dass ich darüber rede und egal ob ich immer gleich darüber rede, man hat immer den Gap zwischen, wenn man ein Kind hat und Leute, die kein Kind haben. Also quasi, wenn ich mit jemandem rede, der kein Kind hat, gibt es immer eine Art von Lücke dazwischen. Also jemand, der kein Kind hat, habe ich schon den Eindruck, wird nie verstehen, wie es ist, Kind zu haben. Und genauso wie ich auch nicht mehr verstehen, wie es ist, kein Kind zu haben. Und das finde ich teilweise so schade. Aber mit dem musste ich irgendwie zurechtkommen, dass das dann einfach zum Teil halt unzulänglich ist in der Kommunikation. Und dafür umso mehr hat es einen Impact mit anderen Eltern, weil du einfach die Verbindung spürst, wenn du vom Gleichen redest, gerade so von Müdigkeit. Wenn du sagst, ich bin müde, weil mein Kind nicht durchgeschlafen hat, dann versteht eine andere Mutter oder ein anderer Vater das sofort.
Wie geht es dir, Ursina?
Ja, mir geht es ähnlich. Aber ich muss auch sagen, ich habe einige Leute in meinem Umfeld, die noch keine Kinder haben. Und die sagen oft, es sei schwierig für sie, sich die schönen Seiten vorzustellen, wie man eben überall hört, wie wahnsinnig anstrengend Elternschaft ist. Und also ich finde es natürlich wichtig und super, dass man so oft über die Elternschaft redet. Wir machen das jetzt ja auch in diesem Briefwechsel. Aber gerade gegenüber Leuten, die noch kein Kind haben und sich das überlegen, probiere ich dann schon auch immer die schönen Seiten und die lustigen Aspekte ein bisschen hervorzuheben, weil ich glaube, es ist sehr einfach zu erzählen, wie anstrengend das ist im Alltag von Kind. Und ja, die bereichernden Aspekte sind vielleicht nicht immer so offensichtlich, aber gerade darum finde ich es wichtig, dann auch von denen zu erzählen.
Das ist uns auch mega wichtig im Briefwechsel, dass wir so ein Abwechseln haben von der ganz schönen Seite und der anstrengenden Seite. Weil das ist echt die Realität, das ist so eine Gleichzeitigkeit.
Hm. Eure Familiensituationen, die unterscheiden sich. Könnt ihr uns kurz ein Bild davon geben?
Ja, also meine Kinder sind in den USA geboren. Sie sind jetzt 8, 5 und 2. Und meine Mann und ich arbeiten beide und teilen uns die Care-Arbeit auf. Und ja, ich würde sagen, meine Beziehungsform ist klar viel langweiliger bei dir von der Naomi.
Also ich kenne noch viel spannendere Formen als unsere, aber ja, ich glaube, wir entsprechen nicht der Norm. Ich und mein Mann sind auch verheiratet und zusammen in einer Beziehung. Aber wir haben ja noch eine weitere Beziehung, die gleichwertig ist mit je einer Frau und einem Mann. Und wir teilen uns auch die Care-Arbeit, also noch mit der Kita und noch mit Freundinnen und noch mit unseren jeweiligen Partnerinnen. Und wir haben drei Kinder. Und das Ältere ist 6 und dann habe ich noch Zwillinge, die sind 4.
Was die Beziehungsform für Vorteile oder vielleicht auch Schwierigkeiten mit sich bringt, das gehen wir später noch ein bisschen mehr ein. In etwas sind ihr euch offensichtlich sehr ähnlich, und zwar die Fragen, die euch umtreiben.
Liebe Ursina, bevor ich ein Kind bekomme, habe ich das Elternsein recht verklärt. Ich hatte ein Bild im Kopf von einer grossen Tafel in einem Garten und es sitzen viele Menschen drum, die ich gerne habe, und gemeinsam feiern wir das Leben oder machen halt das, was die Leute an grossen Tafeln so machen. Und was sich dann tatsächlich hat ergeben mit eigenen Kind, habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich die Tafel zum schönsten Tisch, den die Welt je hat gesehen. Dass ich für das Kind bekomme, aber auch Mutter werden müssen werden, hat in meiner Schönfärberei keinen Platz gehabt. Und das ist genau der Punkt, wo ich heute, 7 und 3 Kinder später, immer wieder her zurückkomme. Seine Kinder zu lieben, bedeutet nicht automatisch, dass man permanent als Mutter sie liebt. Und du? Wieso hast du Kinder wollen?
Könnt ihr das so ein bisschen eingrenzen? Wenn ist, oder wie ist der Wunsch aufgekommen, Kinder zu haben, und wie hat er sich angefühlt?
Hey, ich hätte mir, ich glaube, auch ein Leben ohne Kind können vorstellen. Es war für mich nicht immer klar gewesen, dass das der Lebensentwurf ist, den ich für mich wähle. Aber ich war einfach neugierig gewesen, und so Anfangs 30 ist die Neugier dann immer mehr gewachsen, weil ich einfach wollte wissen, wie sich das anfühlt. Also die viel beschriebene Liebe zum eigenen Kind oder eine Schwangerschaft, eine Geburt, das eigene Kind auch kennenzulernen. Also wer wären sie, wie werden sie? Und nach dem ersten Kind habe ich dann wie verstanden, dass jedes Kind ein riesiges Abenteuer ist, und ich wollte es einfach nochmal erleben.
Und nochmal.
Genau.
Kann man denn diesen Wunsch frage ich mich ganz frei von der Sozialisierung entwickeln?
Die Frage finde ich mega spannend. Also, ich wollte sogar schon mal ein Essay darüber schreiben und habe mit recht vielen Leuten darüber geredet, wieso sie Kinder wollen oder nicht wollen. Und es hat mich mega erstaunt, weil die Antworten sind sehr klar ausgefallen. Also entweder haben sie gesagt, ich will Kinder, weil ich es ähnlich machen wie meine Eltern, beziehungsweise ich hatte so eine schöne Kindheit gehabt, dass ich das auch wieder weiter einem Kind möchte ermöglichen. Oder sie haben gesagt, ich will es ganz anders machen. Und darum, ich glaube schon, dass es immer mit Prägungen zu tun hat, so wie alle entschiedenen Ja's in unserem Leben. Aber bei mir war es eher ein bisschen anders gewesen. Meine Haltung war anders gewesen. Wenn es passiert, dann passiert es. Und wenn nicht, also wie bei der Ursina, wenn nicht, dann ist das Leben auch erfüllend ohne Kind. Aber bei uns hat es halt auch geklappt. Wir wissen ja nicht, wie es wäre, wenn wir dann lange hätten probiert und es nicht hat geklappt. Das weiss man nie.
Ja, ich glaube auch, das ist immer wichtig zu sagen.
Wann hat für euch rückblickend das Muttersein angefangen?
Also eigentlich mit der Schwangerschaft, weil ich finde, schon dann fängt die riesige Verschiebung an, dass man eben nicht länger nur an sich selber denkt, so bei Alltags- und Lebensentscheidungen, sondern eben auch immer an das Kind. Also man verzichtet vielleicht auf gewisse Lebensmittel oder jetzt zum Beispiel bei mir beim Sport, dann stürze ich mich nicht mehr über eine Schanze mit dem Snowboard. Genau, und nachher natürlich aber auch in den ersten Wochen, also gerade nach der Geburt des Kindes, also dort wird dann die Verschiebung noch mal deutlicher. Also die erste Zeit mit einem Säugling ist wahnsinnig intensiv. Man ist fremdgesteuert durch die Bedürfnisse des Kindes. Und ich glaube, dann realisiert man wirklich, dass man jetzt in eine neue Rolle hineinwächst, wo man lange drin wird bleiben.
Ja, ich frage mich sogar, ob das Muttersein noch viel früher hat angefangen. Also weil man ja recht vor dem Kinderwunsch eigentlich schon manchmal in einem Modus ist, wo der Mutterschaft ähnlich ist. So das Kümmern, das Umsorgen. Und darum, ja, finde ich schon noch interessant, das zu überlegen, weil man ja dann auch, wenn man dann ein Kind hat, plötzlich so merkt, ah, recht viel, was meine Mutter hat gemacht oder was ich habe beobachtet bei meinen Tanten oder so, bei mir zum Beispiel, tue ich jetzt wie so wiederholen oder rekonstruieren auf eine Art auch. Und dass es darum vielleicht sogar so ist, dass es schon recht viel früher anfängt, das Muttersein. Ja, aber das geht jetzt so ein bisschen in weite philosophische Gefilde.
Aber es ist interessant, ich frage mich auch, fängt es auch schon ein bisschen beim Planen an? Also wenn man sich überlegt, soll ich nochmal einen Job wechseln? Soll ich nochmal eine Ausbildung machen? Ziehen wir in eine grössere Wohnung, fängt es vielleicht auch dort schon an?
Ja, definitiv. Mhm. Also für viele Leute, ja. Für uns, glaube ich, weniger. Wir sind eher so ein bisschen... Wir nehmen einfach gerade, was kommt. Aber für viele Leute, gerade heutzutage, hat Kinder haben mega viel mit Planung zu tun. Ja.
Würde ich auch sagen.
Ich würde auch gerne einen Abstecher in Politik machen. Inwiefern hat die Schweizer Familienpolitik euren Wunsch beeinflusst, Mutter zu sein?
Also meine ehrlicherweise gar nicht. Es war ganz anders gewesen, als jetzt so bei Freundinnen, die ich beobachte, die dann sagen, ich glaube, ich möchte lieber kein Kind angesichts der Realität. Aber ich bin auch jemand, der Mutter geworden ist, wie ich Skifahre, wenn wir schon bei diesen Bildern sind vom Snowboarden. Ich gehe entweder so auf den Hügel und schaue nicht mal runter und bretter einfach runter. Und so ist für mich auch ein Kinder haben oder beziehungsweise zu entscheiden, Kinder zu haben, zu sein. Und das ist eigentlich recht seltsam, weil ich bin recht ein politisch aktiver und interessierter Mensch. Aber ich glaube, das ist schon mega die Krux, weil wenn du noch nicht Teil vom Elternclub bist, in Anführungszeichen, oder noch nicht vorher Teil davon zu werden, dann interessiert es dich politisch auch nicht wirklich. Also zumindest bei mir war das so gewesen. Also ich habe immer familienfreundlich abgestimmt, logisch, aber mich wirklich zu engagieren oder damit auseinanderzusetzen, ist mir einfach nicht in den Sinn gekommen, weil es einfach zu wenig Berührungspunkte hatte mit meinem Leben. Und sobald sie dann betrifft, und das ist ja die Krux, bist du eigentlich zu müde, um dich zu engagieren. Und wenn du dann endlich weniger müde bist, dann hast du wie schon wieder vergessen, wie es war. Das heisst, das könnte vielleicht auch eine Erklärung sein oder der Versuch von einer Erklärung, wieso dass es familienpolitisch so langsam ist. Es gibt natürlich schon Lobbys, aber zu wenig grosse oder starke für Eltern, weil einfach die Eltern alle viel zu müde sind.
Ich denke auch, das ist ein Grund. Ich könnte mir im Moment jetzt nicht vorstellen, mich politisch auch noch zu engagieren, wirklich stark neben dem Job und neben dem Kind. Und ich glaube, das ist etwas, wo strukturell sicher ein Problem ist.
Es gäbe jetzt sicher Politikerinnen und Politiker, die widersprechen und sagen, doch, wir haben doch viel erreicht. Wir haben seit 5 Jahren Vaterschaftsurlaub. Immer mehr Mütter bleiben erwerbstätig. Letzten Dezember hat sich das Parlament nach recht vielen Debatten auf eine nationale Betreuungszulage für Kita-Kosten geeinigt. Spürt ihr das? Also wird die Schweiz familienfreundlicher?
Ja. Oh, da kann ich nur müde lachen.
Ja. Also nein, gerade im Moment spüren wir als Familie nichts von dem, würde ich sagen. Also, ich glaube, ja, klar, wenn man jetzt mit der Zeit vergleicht, wo wir Kinder waren, dann gibt es natürlich jetzt immerhin einen Mittagstisch und eine Kita und eben 2 Wochen Ferien für die Väter. Je nach Arbeitgeber kann es vielleicht auch ein bisschen mehr sein. Aber also man muss es ganz deutlich sagen, die Schweizer Familienpolitik hinkt hinterher. Das ist auch beleidigt in Studien. Im europäischen Vergleich ist die Schweiz immer wieder auf den hinteren Plätzen im Punkt der Vereinbarkeit. Und ja, wir haben keine Elternzeit. Das bedeutet, dass Eltern ihre Kinder schon sehr früh in die Kita geben müssen. Die Schweiz hat eine sehr hohe Säuglingsrate in den Kitas. Und Eltern in der Schweiz müssen natürlich auch einen vergleichsweise grossen Teil von ihrem Lohn für Kinderbetreuung opfern bisher. Also in meinem Umfeld stellt das den Opfer an die Mütter vor die Wahl, wenn sie überhaupt arbeiten, wenn sie fast den ganzen Lohn dann wieder müssen für Kita ausgeben. Oder dann gibt es auch so Situationen, wo man sich fragt, ja, wie überbrücke ich jetzt die Zeit, wo ich mich für einen Job bewerben muss und darum Kind schon in die Kita sollte geben, aber noch keinen Lohn bekommen und dann schon die Ausgaben haben. Also das sind schwierige Situationen. Und ja, darum, die Betreuungszulage ist überfällig.
Naomi, du lebst schon im familienfreundlichen Basel-Stadt. Ist dort alles besser?
Oh, es ist dort besser. Nein, weit davon entfernt. Also klar haben wir zum Beispiel so etwas wie die Kita-Betreuungszulagen seit letztem Sommer, wo wir viel weniger Kita-Kosten müssen zahlen. Und ich bin schon froh, muss ich nicht mehr, oder nicht 2'500 Franken pro Kita-Platz zahlen, je Kind. Aber es ist auch ein kleiner Trugschluss, dass man mit so Geldzuschüssen wirklich das Problem behebt. Also zum Beispiel jetzt im Fall von diesen Kita-Kosten ist es so, dass zwar die Kita subventioniert sind, aber die Tagesstrukturen nicht in der Schule. Die sind einkommensabhängig, da gibt es einfach eine andere Berechnung, aber so weit hat man wie nicht gedacht. Oder man ist so nicht zu einem Kompromiss gekommen und hat sich darum so entschieden. Aber das ist für mich so bezeichnend, dass man einfach das Problem nicht zu Ende denkt. Und man scheut sich, glaube ich, ein bisschen davor, quasi das in der Komplexität anzuschauen, jetzt auch mit den Beispielen, die Ursina vorher hat gebracht, was es eigentlich bedeutet, heutzutage aus Familie unterwegs zu sein. Und ich glaube, dort greifen noch mega viele kulturell verankerte Glaubenssätze von früher, wo man einfach hat gedacht, ja, der Mann schafft Vollzeit, ganz klar. Die Frau übernimmt Care-Arbeit. Ein Lohn reicht für eine Familie, ist ja heutzutage auch nicht mehr so. Und das ist so weit von der Realität heutzutage entfernt und prägt aber einfach immer noch die Familienpolitik auch in Basel.
Kennt ihr denn, du hast es vorhin schon ein bisschen angetönt, Frauen oder Paare, die sich wirklich auch wegen der Politik oder wegen der politischen Umstände gegen ein Kind entscheiden? Und könnt ihr das nachvollziehen?
Ich kenne vor allem Leute, die sich gegen ein zweites oder ein drittes Kind entscheiden, weil ja, sie sagen, das würde sie an Belastungsgrenzen bringen, logistisch, finanziell. Und ich glaube, dort passiert dann eben genau das, was Naomi vorher gesagt hat. Das erste Kind bekommt man vielleicht noch ohne gross über die Familienpolitik informiert sein. Und dann sieht man, wie es wirklich ist. Und man merkt, dass es einfach nicht geht. Und ja, sicher das absolut verstehen.
Ja, also ich habe auch im Umfeld einige Frauen, oder eigentlich so gut wie alle, sind sicher geprägt worden in ihrer Entscheidung, Mutter zu werden. Von den politischen Verhältnissen und den Konsequenzen. Und die bekommen halt dann einfach mit, wie langsam dass die Müll drehen, wie ihre Kolleginnen ins Burnout schlittern. Das ist ja auch noch einmal ein ganz neues Thema. Dass einfach die kollektive Erschöpfung oder dass man in eine Lebensresignation kommt, das sehen ja alle, gerade bei den jungen Müttern. Und da verstehe ich auch total, dass sie dann denken, ja, will ich mir das wirklich antun? Und es dann auch oft beantworten mit dem Nein. Und man sieht an den sinkenden Geburtenraten, wie sich die Frauen angesichts von diesen politischen Unzulänglichkeiten entscheiden. Ganz zu schweigen von der Klimakrise ist ja dann auch noch einmal ein Faktor.
Hey Naomi, mir widerstrebt es, die kostbare Zeit, die mir für mich selber bleibt, für die Optimierung von meinem Aussehen aufzuwenden. Trotzdem gelingt es mir nicht immer, mich im Optimierungsdruck zu entziehen. Noch während der Stillzeit habe ich mich für einen Halbmarathon angemeldet. Heute würde ich das nicht mehr machen, weil es sagt viel über das gesellschaftliche Verständnis von Mutterschaft aus. Sie soll spurlos an uns vorbeigehen, nebenbei geschehen, kein definierendes Merkmal sein. Hast du nach der Geburt auch zu hören bekommen, dass du ja schon wieder normal aussiehst?
Als ich das gelesen habe und die Frau mal gehört, habe ich mich schon gefragt, also das haben die wirklich gehört, das sind so Aussagen.
Absolut, das habe ich so oft gehört. Ich glaube auch gerade, weil ich Zwillinge habe bekommen. Also man hat meinen Körper schon kommentiert während der Schwangerschaft, dass man gesagt hat, der Bauch ist ja mega klein, bekommst du wirklich Zwillinge oder du bist ja eine richtig dünne Schwangere. Ich habe es recht seltsam gefunden. Und dann nach der Geburt, auch nach der Geburt vom ersten Kind, hat man mir immer wieder gesagt, ich sei ja wieder ganz dünn. Und ja, bis heute sagt man mir, dass ich mir nicht angesehen habe, dass ich Zwillinge habe bekommen. Und ja, ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich schlagfertig reagiere, aber meistens, also meistens rolle ich nicht mal mit den Augen. Ich lache dann einfach so mit und tue das Thema wechseln.
Wie würdest du gerne reagieren?
Ich würde gerne reagieren, indem ich sage, ein Körper von einer Frau gehört nicht kommentiert, ein Körper von niemandem gehört kommentiert.
Interessant finde ich, Ursina, du hast in diesem Brief und dieser Nachricht von dem Gefühl geredet, dass du das nicht als Mutter definieren sollst. Gibt es auch manchmal den Druck, eben genau dich müssen zu definieren? Oder wann kommen so diese Drucksituationen auf?
Ja, es gibt beides. Ich würde sagen, in der Berufswelt gibt es eine Tendenz, dass man Frauen und vielleicht Mütter im Speziellen nicht gleich viel zutraut. Also gerade weil Mütter oft Teilzeit arbeiten, sind die Aufstiegschancen kleiner. Und ich glaube schon, das führt dazu, dass man als Mutter so das Gefühl hat, dass man sich im beruflichen Umfeld nicht von dieser Doppelbelastung anmerken lassen sollte. Dass man vielleicht auch als Frau wie sich doppelt beweisen muss. Und gleichzeitig, wenn man dann am Abend im Elterngespräch von der Schule sitzt, muss man gleich auch zeigen, dass man für das Kind da ist und versteht, wo es gerade steht und was es gerade braucht. Also der Druck kommt von allen Seiten. Und das sage jetzt auch nicht nur ich, also etwa 80% der Eltern in der Schweiz geben an, dass sie sich unter Druck fühlen.
Geht es euch einem Partner als Väter gleich?
Also der Druck auf Männer bei der Arbeit und daheim zu performen, der ist sicher gestiegen. Auch Väter sind sehr hohen Belastungen ausgesetzt, das ist klar. Aber ich glaube, dass der Druck auf Frauen in der Summe im Moment doch noch höher ist. Und das zeigt sich auch in dem, dass eben Mütter häufiger ins Burnout schlittern wie Väter.
Ja, ich glaube, die Ausgangslage ist einfach ziemlich anders. Also das Bild von der Mutter ist ja komplett überbefrachtet. Und als Mutter, besonders als junge Mutter, das beobachte ich auch bei anderen Leuten, aber auch bei mir habe ich das beobachtet, bist du eigentlich permanent damit beschäftigt, dich zu diesem Bild zu verhalten oder ein Verhältnis zu schaffen dazu. Also, was will ich für eine Mutter sein? Will ich stillen oder nicht? Was ist mir wichtig als Mutter? Und bei den Männern habe ich den Eindruck, ist das Gegenteil, dass das Bild gerade erst gezeichnet wird und sie müssen Hand anlegen. Und das heisst, es ist ja mega andere Ausgangslage, sie müssen sich nicht dazu verhalten, sondern selber zeichnen. Es gibt wirklich keine Referenz und auch das kann, glaube ich, sehr herausfordernd sein. Und gleichzeitig sind wir auch in der gleichen Situation, wir emanzipieren uns von einem veralteten Bild. Und das geht halt immer mit Reibungen einher.
Ich habe mich auch gefragt, bei euch im Briefwechsel, all die Fragen und Gedanken, die ihr zusammen besprecht, machen sich die Gedanken auch eure Partner? Also sind auch Väter mit so Fragen konfrontiert?
Also ein Teil des Briefwechsels geht ja zum Beispiel um unseren Körper. Diese Fragen müssen sie sich gerade schon nicht stellen. Und sonst denke ich, also wenn man jetzt vergleicht mit vielleicht unseren Vätern, auf jeden Fall zunehmend beschäftigen sich die Väter auch mit diesen Fragen. Und ja, ich glaube, das führt insgesamt zu einer höheren Belastung von Eltern generell und nicht nur von Müttern.
Ja, ich glaube, also bei meinem Mann ist es so, dass er zum Beispiel erst jetzt anfängt, sich Gedanken zu machen, wie sein Verhalten auf andere eine Auswirkung hat, jetzt durch das Kinder haben. Also viel mehr als vorher. Hat er vorher auch schon gemacht, aber mit den Kindern ist es noch eine ganz andere Dringlichkeit. Und so diese Auseinandersetzung mit sich selber ist zum Beispiel eine, die ich, und ich würde sagen, das hat auch mit meiner weiblichen Sozialisierung zu tun, weil ich so viel mit Freundinnen ständig über mich selber geredet habe, schon bevor ich Kinder hatte, dass es für mich ist es wie etwas gewohnt, die Auseinandersetzung. Und sie ist schon streng und ich nerve mich auch immer wieder drüber und komme an Grenzen und so. Aber für ihn ist das etwas komplett Neues. Dass sich überhaupt müssen finden in einer Rolle. Weil, glaube ich, einfach die Rolle vom Mann schon so klar definiert ist und sich Männer in der so wohl bewegen in der Welt. Und jetzt ist ja auch das im Umbruch. Aber als Vater, eben gerade mit dieser neuen Vaterrolle, passiert die Auseinandersetzung noch viel stärker.
Und so die Frage vom Definieren, dort ertappt man sich auch als kinderlose Frau. Also dass es dann vielleicht zum Beispiel heisst, du hast ja kein Kind, du hast ja Zeit, jetzt den Wochenende-Einsatz zu machen oder weiss ich was. Gehört dir das auch von anderen und was sagt das über unsere Gesellschaft aus?
Ja, also ich höre das immer wieder von noch kinderlosen Frauen, dass sie sagen, sie fühlen sich unter Druck gesetzt. Und ich glaube, es zeigt einfach, dass unsere Gesellschaft immer noch klare Bilder vorgibt, wie eine Frau sein soll. Also man soll Kinder bekommen und wenn sie da sind, soll man für sie da sein. Und gleichzeitig wächst aber auch der Anspruch, dann im Beruf erfolgreich zu sein und eben nicht nur Mutter zu sein, sondern auch noch eine fleissige Arbeitskraft. Und ja, ich denke, diese Denkmuster, die lasten schwer auf uns.
Ja, ich finde es dann aber auch schwierig, nicht so in die Larmoyanz hineinzugehen. Aber es ist ja wirklich so, dass man es einfach nicht recht machen kann, egal ob man jetzt ein Kind hat oder nicht.
Ihr tauscht euch im Briefwechsel auch vertieft über euer Verhältnis zu eurem Körper aus. Wie hat sich das verändert?
Also mir hat die Mutterschaft mit meinem Körper, würde ich sagen, versöhnt fast. Und ich rede auch im Briefwechsel über das, dass ich eine Art wie Zusammenschluss mit meinem Körper habe erlebt. Gerade schon bei der ersten Geburt und dann bei den Zwillingen noch viel mehr. Dass ich wie so zum ersten Mal seit langem wieder so mich und meinen Körper als Team habe wahrgenommen. Und ich hatte dann auch einen Satz, ich glaube, den haben wir mittlerweile rausgestrichen, das ist schon ein bisschen pathetisch, aber ja, wie so einen Satz gehabt, von so, ich habe das Gefühl, ich sei durch die Mutterschaft wieder in meinen Körper zurückgekehrt. Und das stimmt wirklich, so diese Art von so Teamarbeit mit meinem Körper habe ich wie verloren gehabt, ab der Pubertät. Und jetzt habe ich sie wieder, jetzt habe ich wirklich wie ein funktionaleres Verhältnis zu meinem Körper. Also er ist mir auch auf eine Art wie egaler geworden und gleich aber wichtiger so in seiner Funktion. Und ich bin aber auch viel zärtlicher mit meinem Körper. Also alles in allem eigentlich mega schön, wie sich das verändert hat, das Verhältnis.
Und gleichzeitig, Ursina, du hast von dieser Anmeldung für einen Marathon erzählt, drückt du den Optimierungsdruck ja gleich auch manchmal ein bisschen durch. Also wie findet man da auch so ein bisschen Balance?
Ja, genau. Also ja, man muss ja sagen, der Optimierungsdruck, der betrifft ja auch nicht nur Eltern. Ich glaube, wenn man ein Kind hat, ist es einfach noch viel schwieriger zu mitheben, weil man einfach so wenig Zeit hat und dann eben das Gefühl hat, wir haben gerade heute Morgen beim Anlaufen darüber geredet, gell, Naomi, dass wir wie das Gefühl haben, dass wir einfach jedes kleine Fenster, das wir haben, dann müssen füllen für irgendwie etwas Produktives. Und das muss jetzt nicht unbedingt nur das Training für einen Halbmarathon sein, sondern kann ganz viel sein. Und ja, letztendlich ist es natürlich jetzt gerade beim Sport auch zweischneidig. Es ist ja gut, wenn man sich Zeit nimmt für sich selber und am Körper Sorge hebt. Aber trotzdem denke ich, dass man gerade in den ersten Jahren nach der Geburt sich selber begegnen sollte wie eine gute Freundin. Und einfach in dem Moment, wo man dann mal für sich selber hat, einfach das machen, wo man in dem Moment das Gefühl hat, tut einem gut. Und wenn es einfach ist, auf der Couch zu liegen.
Und wir müssen aber an dieser Stelle auch sagen, dass wir auch das Glück haben und das Privileg von einer Unversehrung. Es gibt Frauen, die sehr viele Versehrungen davon tragen vor einer Geburt. Oder auch einfach viel ein höheres Gewicht haben als am Anfang. Und ich habe vorher gesagt, so salopp, ja, es nervt, wenn die Leute mir sagen, ich sei immer dünn. Aber natürlich tue ich, also wieder dünn quasi nach dem Kind. Aber natürlich passe ich so auch wie in eine Normvorstellung von einer Frau, wo Frauen, die vielleicht 20 Kilo zunehmen und die nicht wieder abnehmen, dann nicht mehr passen. Und das generiert dann auch weiteren Stress. Und dann kann ich noch so sagen, ich habe mich mit meinem Körper versöhnt. Für die ist das eine ganz andere Realität.
Vor allem eine, die man nicht gross beeinflussen oder voraussehen kann.
Ja, genau.
Liebe Ursina, ich war kurz unsicher, ob so etwas privat hierher gehört, aber ich kann es ja mal versuchen, weil es hat recht viel damit zu tun, wie wir unsere Bedürfnisse navigieren. Also ich und der Vater von meinen drei Kindern sind verheiratet und wir haben aber je noch eine weitere Beziehung. Und wir versuchen, unsere Beziehungen egalitär zu führen. Das heisst, keine ist wertvoller oder wichtiger als die andere. Aber klar, die Tatsache, dass ich und mein Mann zusammenwohnen und dass wir Kinder haben, setzt das Commitment voraus, das in gewissen Situationen Vorrang hat. Natürlich ist die Beziehungsform phasenweise ein logistischer und emotionaler Riesenstand, aber sie ermöglicht unseren Alltag, der nicht vom Funktionieren dominiert wird, sondern von liebevollen Beziehungen geprägt ist. Ich sage nicht, dass wir ab jetzt alle Polyamor leben sollen oder dass das die Lösung ist. Zum Beispiel jetzt, wie man unschwer hört, bin ich gerade mit drei Kindern und noch einem weiteren Kind alleine daheim. Also es ist dann auch nicht immer so, dass alle die Care-Arbeit übernehmen. Aber es kann helfen, sich als Familie die Frage zu stellen, wie wollen wir unsere Tage verbringen? Was sind unsere Bedürfnisse? Nicht nur aus Familie oder nicht nur Bedürfnisse der Kinder, sondern auch aus Paar, aus Eltern, aus Menschen.
Ich finde das eine sehr zentrale Frage, die ich von Müttern und auch Noni oder Nicht-Müttern immer wieder höre. Kann ich meine eigenen Bedürfnisse noch erfüllen? Welches sind überhaupt meine eigenen Bedürfnisse? Wie hat sich eure Einstellung dazu vor und nach dem Kinderhaben verändert?
Also klar kann man die Bedürfnisse erfüllen, man muss einfach ein bisschen neu abstecken. Und das ist eine Frage von der Priorisierung und von der Organisation und sicher auch eine Frage von Privilegien, also von den finanziellen Möglichkeiten. Also jetzt bezüglich dieser Frage, wie es vor dem Kind war, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, vor dem Kind war mein Leben eigentlich das einzige Erfüllen von meinen Bedürfnissen. Und ab und zu auch von den Bedürfnissen von anderen Leuten, je nachdem, wie hoch gerade mein People-Pleasing-Faktor war. Aber jetzt sind mehrere Menschen im Gefüge und auch mehrere kleine Menschen, die quasi abhängig sind von mir. Und auf die muss ich Rücksicht nehmen. Und das ist schon ein recht wichtiger Punkt für mich, weil das mich auch recht lange hat umtrieben, dass Elternwerden auch immer mit Verzicht einhergeht und auch mit Verlust. Und diese Verluste zu betrauern, also das finde ich bis heute manchmal schwierig. Dann tue ich mir lieber einfach eine weitere Task auflegen, als dass ich so denke, dass ich in den Gedanken hineingehe von «Scheibe, jetzt kann ich einfach gewisse Sachen nicht mehr. Es geht jetzt einfach nicht mehr.» Aber es ist schon eine schöne Lebensschule, finde ich.
Ja, also ich finde das, was du über Privilegien sagst, mega wichtig, weil es ist natürlich einfacher, gleich noch auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen, wie man eine gute Aufteilung von der Care-Arbeit hat oder Kind mal bei den Grosseltern kann abladen. Aber was ich bei mir eben schon auch beobachte, ist, dass sich meine eigenen Bedürfnisse verändern und dass eben das mit dem Mutterwerden ein fortwährender Prozess ist. Also nach der Geburt von meinem ersten Kind bin ich total überwältigend gsi von dieser Verschiebung. Also man kann irgendwie nicht mehr essen, wenn man Hunger hat. Man kann nicht einmal 5 Seiten am Stück lesen. Aber dann mit der Zeit beobachte ich schon auch, dass es eine Art Verschränkung der Bedürfnisse gibt. Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, ist jetzt eines meiner grössten Bedürfnisse. Und ich mache jetzt plötzlich Sachen gerne, die ich vorher gar nicht gewusst habe, dass sie existieren. Keine Ahnung, zum Beispiel Steine sammeln im Wald. Man hat ja wie den Zugang zu dieser Kinderwelt so nicht. Und dann plötzlich ist man dort drin und entdeckt so auch sich selber ein Stück weit neu. Und das finde ich etwas mega Schönes.
Und welches Bedürfnis habt ihr heute viel stärker als vor der Mutterschaft?
Gute Frage. Ich würde sagen, Ruhe.
Ja, definitiv. Definitiv Ruhe. Aber du hast ja jetzt sogar gesagt, es ist mega schön, mit den Kindern so viel Zeug zu machen. Ja, es ist wie beides immer. Aber doch Ruhe, würde ich auch sagen.
Hilft eine polyamore Beziehungsform, um die eigenen Bedürfnisse mehr nachzugehen? Von außen hat man wahrscheinlich das Gefühl, das macht es sicher irgendwie einfacher. Vermutlich ist die Realität nicht so einfach.
Nein, ich würde sagen, nein, sorry. Aber es hilft sicher dabei, es zu thematisieren. Und das ist schon mal eine mega grosse Leistung, wenn man das kann. Man ist wie gezwungen, sich mit eigenen und anderen Bedürfnissen zu beschäftigen. Also eben nicht nur mit den eigenen, sondern auch denen mit anderen. Und dann quasi das Gefühl danach auszurichten, so gut wie möglich.
Macht es unter Umständen auch alles noch ein bisschen komplizierter?
Ja, klar, gibt es immer wieder. Und wenn man Schwierigkeiten hat, zu kommunizieren, sowieso. Aber in meiner Erfahrung ist es eher das Gegenteil. Es macht recht viel einfacher, weil es einfach keinen Puffer mehr gibt. Aber ich bin auch jemand, der gerne sofort das Problem auf den Tisch packt. Ich brauche das irgendwie, das Formulieren von Sachen. In dem gibt es für mich einen Sinn und auch eine Verarbeitung von dem, was gerade rum ist. Und das ist halt schon so in Polybeziehungen. Alles, was an Knörz rum ist, kommt viel schneller an die Oberfläche. Also das habe ich gemeint mit keinem Puffer. Es gibt wie, also das beobachte ich einfach, es ist viel weniger der Fall, wenn man zu zweit ist. Weil man einfach die Beziehungen und die Bedürfnisse, die damit verbunden sind, immer wieder neu verhandeln muss. Ja, und über das hinaus wird man halt auch in der Care-Arbeit entlasten. Das ist dann klar, dass einfach noch ein Partner oder Partnerin je nachdem rum ist, der dann mit Kind betreuen kann oder dass man auch einfach viel mehr Zeit für sich hat. Weil jetzt in meinem Fall der Ehemann mit seiner Partnerin gerade Kind betreut und ich dann kann mit mir eine Zeit so verfügen, wie ich will.
Verbunden mit dem diskutiert ihr im Briefwechsel ja die Aufteilung, wer wacht was. Ich stelle mir immer ein bisschen vor, man kann das vor der Geburt vom ersten Kind ja irgendwie schon so ein bisschen aufteilen. Ist das naiv?
Schon ein bisschen naiv.
Ja, aber also, ich habe das genau so gesehen. Ich habe immer gedacht, das ist alles eine Frage von der Organisation. Man muss das gut aufteilen und dann kann das Leben mehr oder weniger so weitergehen wie vorher. Aber was ich dann halt noch nicht gewusst habe, ist, ja, dass Kinder und ihre Bedürfnisse sich einfach laufend verändern. Also alle Wochen kommt etwas Neues. Jedes Mal, wenn man denkt, jetzt laufe ich gerade alles einigermaßen gut, dann spaziert irgendwie ein Virus ins Haus, wo alle flach liegt, oder es gibt einen neuen Stundenplan, Hobbys, die begleitet werden müssen. Also es sind einfach wahnsinnig viele Sachen, wo man sich immer wieder anpassen muss. Und darum funktioniert einfach so die Fix-Organisation von Anfang an dann doch nicht so gut. Und man ist ja gleichzeitig dann auch noch andere Veränderungen ausgesetzt, also im Beruf zum Beispiel. Und so bleibt es eigentlich ständig so ein Austarieren. Und ja, ich würde aber auch noch sagen, dass Naomi und ich haben ja das Glück, dass wir beide gesunde Kinder haben. Und ich glaube, also wenn es da etwas Grösseres gibt, wenn ein Kind irgendwie chronisch krank ist, also das sind dann Herausforderungen, die überhaupt nicht planbar sind.
Absolut. Wo macht eine Aufteilung Sinn und wo funktioniert es denn sowieso nicht?
Also was uns mega hilft, mein Mann und mir, ist, dass wir die Tasks, die eigentlich immer gleich bleiben, ganz aufteilen. Also mein Mann macht zum Beispiel immer die Wäsche und ich bin verantwortlich dafür, dass der Kühlschrank gefüllt ist. Das hat uns mega geholfen, dass wir das so klar aufteilen und so haben wir auch weniger zu besprechen im Alltag.
Ja, und das, glaube ich, ist mega ein guter Punkt, dass man einfach weniger Zeit mit Besprechen verbringt. Dass man wirklich versucht, sich so zu organisieren, dass man nicht die ganze Zeit bespricht. Und das ist einfach ein weiteres Problem, dass wenn man dann mal Kind zum Beispiel im Bett hat oder mal zusammen geht, geht zum Mittagessen, dass man dann gleich einfach nur logistische Sachen bespricht und sich dann gar nicht mehr quasi in Verbindung tritt aus Paar oder aus Menschen, sondern einfach die ganze Zeit nur in dieser Managerposition ist von der eigenen Familie.
Fällt die Frage irgendwann sowieso dann weg, wenn sich quasi alles einigermaßen eingespielt hat? Oder bleibt das so ein bisschen ständiges Aushandeln? Wer macht was?
Also in meiner Erfahrung wird es schon besser. Irgendwann stellt sich so eine Eingespieltheit ein. Aber ich habe auch nach 6 Jahren immer noch regelmässig das Gefühl von, ich mache alles und du machst nichts. Aber es hat auch mit anderen Sachen natürlich zu tun. Und auch dort lohnt es sich einfach mega. Also ja, es klingt jetzt ein bisschen nach Küchentischpsychologie, aber es lohnt sich einfach mega, die eigenen Prägungen anzuschauen und so zu überlegen, wieso haben wir die Dynamik, von wo kommt das? Ja, und dann einfach Franziska Schutzbach lesen, um jetzt hier so dreist Werbung zu machen. Das Buch hat mir wirklich mega viel geholfen, die Erschöpfung der Frauen.
Hilft in dem Ganzen auch eine von euren Apps, die ihr im Briefwechsel auflistet? Ich muss sagen, ich habe keine einzige gekannt.
Die Schul-Apps.
Nein.
Also nein, die.
Und machen die das Handling und das Management einfacher oder eher noch komplizierter?
Ja, ich meine, es hilft schon, wenn beide die Nachrichten gerade bekommen und wissen, okay, jetzt morgen muss man irgendwie sich anlegen für den Wald. Das hilft natürlich. Mal, ich finde schon, Technologie kann schon helfen. Also wir haben zum Beispiel so einen geteilten Kalender für jedes Kind, wo wir dann beide sehen. Das Kind muss am Montag ein Kostüm anlegen, weil Fasnacht ist, und der andere hat irgendwie eine Einladung für eine Geburtstagsparty, und der dritte muss irgendwie, bei dem gibt es Elterngespräche. So hilft es eben schon, dass man dann die ständige Logistik, wo eben auch sehr viel ja, besprochen werden muss, irgendwie ein bisschen runterzufahren und das zu vereinfachen.
Wir haben eigentlich nur eine Einkaufs-App, finde ich aber auch schon sehr gut, wo man reinschreiben kann, was man alles braucht.
Das heisst, bei euch ist es nicht immer jemand, der den Kühlschrank füllt?
Nein. Nein. Ich habe mich vorher extra nicht dazu gemeldet, weil wir es überhaupt nicht so organisiert wie Ursina. Leider.
Zum Schluss noch die Frage, habt ihr eine Antwort gefunden auf eure Anfangsfrage? Habt ihr euch richtig entschieden?
Ja, ich muss, glaube ich, bei dem bleiben, was ich vorher gesagt habe. Also jein, wir haben nicht und doch eine Antwort gefunden. Ich glaube auch, im Endeffekt ist es gar keine Frage von richtig oder falsch. Bei mir ist es eher so, ich entscheide mich jeden Tag wieder neu dafür und wieder neu dafür, das toll zu finden. Muss ich schon sagen. Wie ist es bei dir?
Ja, natürlich gleich. Also die Antwort ist nicht in jedem Moment die gleiche. Und trotzdem kann ich gesamthaft sagen, dass die Freude und die Liebe, die ich aus meinen Kindern schöpfe, immer ein bisschen grösser ist als die Anstrengung, die sie mich braucht. Und ja, also ich würde es darum schon wieder machen.
Also wir haben auch die Antwort oder den Versuch von der Antwort im Briefwechsel aufgeschrieben. Nur so als Teaser.
Haben wir richtig entschieden?
Ja.
Danke Ursina, danke Naomi für euren Besuch und das offene Gespräch.
Danke dir.
Danke Alex.
All die Fragen und einige mehr haben Ursina Haller und Naomi Gregoris auch bei diesem ausführlichen Briefwechsel für das Magazin besprochen. Wir verlinken euch den Briefwechsel in den Shownotes. Ich empfehle euch sehr fest, die Guine zu lesen. Das war die neueste Folge von «Apropos». Diese Folge produziert hat Valeria Mazzeo und wir hören uns am Montag wieder. Bis dann, ciao zusammen.